Wir lesen zuerst den ersten Vers des Buches, Jakobus, Kapitel 1, Vers 1. Manchmal, nachdem ich gelesen oder beziehungsweise einige Zeit gesprochen habe, einige Tage, fragen die Teilnehmer sich, beziehungsweise die Hörer, aus welcher Übersetzung liest denn der Herr Janssen? Nun, mehr oder weniger aus der eigenen. Also, ich hoffe, Sie haben Geduld mit mir. Zum Teil wird sie der Schlachter-Übersetzung ähneln, zum Teil der Elberfelder, weniger vielleicht der Luther-Übersetzung, weil ich versucht habe, noch einmal dem Text entlang neu zu fassen. Jakobus, Sklavendiener Gottes und des Herrn Jesus Christus, oder noch besser, Gottes Sklavendiener und auch des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen in der Zerstreuung, freut euch. Das ist das Grußwort bzw. der Gruß am Anfang dieses Briefes. Normalerweise beginnt ja ein Brief im Neuen Testament mit einem ähnlichen Gruß. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel der Hebräerbrief, der wie eine Predigt beginnt und wie ein Brief aufhört. Aber hier beginnt der Schreiber kurz mit seinem Gruß. Man sollte allerdings etwas vorsichtig sein im Gruß, nicht gleich immer auch den Verfasser zu finden. Denn obwohl meistens der Verfasser im Gruß angegeben wird, sind nicht alle Grüßenden in so einem solchen Gruß schon Verfasser. Das heißt, in solchen Eingangsworten haben wir es nicht so sehr um die Angabe von Verfasser und Empfänger zu tun, sondern eher um Grüßende und Gegrüßte. Das macht das plastischer lebensnäher. Das sind also lebendige Worte, nicht nur archäische Brieföberbleibsel. Wir haben hier also jemand, der spricht und er grüßt seine Briefempfänger. Also wir haben hier wie normal dreierlei, den Grüßenden und die Gegrüßten und das Grußwort. Das letzte im Grundtext nur ein Wort. Aber schauen wir uns erst den Grüßenden kurz an. Er stellt sich so vor, Jakobus, Sklavendiener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und was mir hier kürzlich auffiel, ja in diesen Tagen, als ich noch einmal den griechischen Text mir anschaute, war, dass Gott und Herr Jesus Christus, wie in einem Element zusammenstehen oder zusammenliegen. Normalerweise, wenn im Grundtext ein Artikel für zwei Nomina, das heißt für zwei Hauptwörter gebraucht wird, dann heißt das, dass diese zwei Hauptwörter eigentlich dasselbe sind. Zum Beispiel, Paulus sagt in Epheser 2 und 3, da spricht er einmal von Aposteln und Propheten. Das sind eins und dieselben Personen. Die Apostel sind die Propheten und die Propheten sind die Apostel. Das heißt, wir haben es nicht mit einer Liste zu tun, sondern mit einer Angabe, wo zwei Beschreibungen gegeben werden. Das könnte hier der Fall sein. Im Grundtext fehlt hier jeglicher Artikel. Das heißt, so wie bei uns Gott kein Artikel hat, wenigstens im Deutschen nicht, Sklavendiener Gottes, doulos im Griechischen, das heißt Sklave, aber da Sklave im alttestamentlichen Sinne gebraucht wird, handelt es sich um einen Diener, nicht um ja, Leibeigener, dieser Gedanke ist schon darin enthalten. Aber es handelt sich um einen Sklaven, der dazu da ist, zu dienen, egal welches Verhältnis er zu seinem Herrn hat. Deshalb habe ich übersetzt Sklavendiener. Und dann heißt es Gottes, das heißt ohne Artikel, ohne des Gottes. Im Französischen, glaube ich, gebrauchen wir den Artikel. Ja, ja. Bei Herr Jesus Christus fehlt der Artikel, im Deutschen brauchen wir ihn, ja. Wir sagen nicht Sklavendiener Herrn Jesus Christus, wir müssen des Herrn sagen. Aber im Grundtext darf der Artikel fehlen. Was will ich sagen? Dass in diesem Vers Gott sich durchaus auf Jesus Christus beziehen kann. Das wäre ungeheuer. Wir müssen nämlich wissen, dass dieser Jakobus höchstwahrscheinlich der Halbbruder unseres Herrn Jesus von Nazareth ist, der von der Maria geboren wurde. Sie haben beide dieselbe Mutter, nicht denselben Vater. Jesus ist der Ältere, der Älteste in der Familie. Jakobus gehört zu dieser Familie. Es handelt sich hier nicht um den Jünger, der bereits in Apostelgeschichte 12 ermordet ist, sondern es handelt sich wahrscheinlich um den Halbbruder aus der Familie von Josef und Maria. Dieser bleibt vielleicht bis kurz vor dem Tod von Jesus Christus ungläubig. Wir wissen nicht genau, wann er gläubig geworden ist. Auf jeden Fall mit der Auferstehung von Jesus Christus ist er schon dabei. Da erscheint ihm sein Herr. Und fortan ist er auch sein Herr. Und mit Thomas kann er sagen, mein Gott und Herr. Er hat erkannt, dass hier nicht nur ein Bruder ist, auf den er vielleicht immer wieder neidisch oder sogar eifersüchtig war. Er konnte ihn nicht ausstehen, weil sein Herz nicht versöhnt war mit seinem Gott. Denn Jesus hat in seinem Dienst deutlich gemacht, wer Schwierigkeiten mit ihm hat, das ist deswegen, weil er mit seinem Vater Schwierigkeiten hat. Das kommt nicht von Jesus, das kommt wegen der Grundschwierigkeiten des Menschen mit Gott, dem Vater. Aber wenn es da in Ordnung ist, dann ist bei Jesus, dürfte bei Jesus kein Problem sein. Und wir wissen nicht genau den Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Kreuz gewesen sein kann. Aber wir lassen das jetzt. Es ist durchaus möglich, dass Jakobus hier Jesus als seinen Gott erklärt. Das wollte ich nur auch noch gesagt haben. Also er sagt, er ist ein Sklavendiener seines Herrn Jesus Christus. Er ist sein Diener geworden. Jetzt die Gegrüßten. Jakobus nennt sie die 12 Stämme in der Zerstreuung, was einige Ausleger dazu verleitet hat, zu meinen, Jakobus würde hier an Juden schlechthin schreiben. Nun, ich habe nicht die Zeit, das bis ins Letzte mit Ihnen durchzuackern. Lassen Sie mich einiges kurz festhalten. Der Begriff oder der Ausdruck 12 Stämme kann als eine Einheit betrachtet werden, als ein Begriff, der als Synonym, das heißt austauschbarer Begriff für Israel. Und egal, ob 12 oder 5 oder 7 da nun enthalten sind, jeweils in irgendeinem Raum, wo Israeliten angesprochen sind, sie können die 12 Stämme heißen, weil Israeliten so genannt werden. Zweitens, die Empfänger dieses Briefes sind nicht nur Israeliten, sie sind Christen. Alle Empfänger dieses Briefes, die Direktempfänger, gelten als Christen. Sie sind nicht immer gute Christen, aber sie werden als solche angesprochen. Weshalb also nicht ganz Israel als Briefempfänger gilt, sondern nur solche Israeliten, die Christen sind. Denn in Vers 2 werden sie Brüder genannt. Nun, das könnten noch Israeliten sein, aber dann in Vers 18 werden sie auch Wiedergeborene genannt. Woraus zu erkennen ist, dass der Begriff Brüder in Vers 2 sich nicht auf Israeliten im Allgemeinen, sondern auf Christen im Besonderen bezieht. Und in Kapitel 2, Vers 1 werden sie genannt als solche, die an Jesus Christus Gläubige sind. Das heißt, Wir haben es hier mit israelitischen Christen zu tun. Diese leben in der Zerstreuung, das heißt außerhalb des Landes Israel, aber es sind Juden. Nun müssen wir eines berücksichtigen. Später, wenn Heiden zum Glauben kommen, werden Juden und Christen, wenn sie im selben Ort sind, nicht aufgeteilt zu Zwecken der Versammlung. Sie sind gemischt. Und es werden dann später keine Briefe mehr geschrieben, außer der Hebräerbrief, aber es dürfte sich dort um eine jüdische Enklave handeln. Aber hier haben wir eine andere Bezeichnung. Das heißt, der Brief wird geschrieben in einer Zeit, wo man es sich noch leisten kann, an Juden Christen als Christen zu schreiben, wo also keine anderen Christen, die von den Heiden stammen würden, dabei waren. Der Brief gilt also als sehr früh, ist einer der ersten Briefe, vielleicht der erste Brief aus der Feder eines neutestamentlichen Apostels oder Schreibers. Jetzt das Grußwort, und es ist wirklich nur ein Wort. Im Griechischen freuen oder zu freuen, aber wird im Imperativ, das heißt als Befehlswort gebraucht, und so müssen wir übersetzen, freut euch. Oder vielleicht noch anders, freuen sollte man sich. Ja. Freuen sollte man sich. Schön, sehr praktisch. Das ist der Brief. Wenn Sie eine kleine Hilfe mitnehmen wollen zum Bibellesen, ein Gruß enthält manchmal den ganzen Brief schon. Zum Beispiel die Briefe des Paulus beinhalten eigentlich Gnade und Friede. Und da haben Sie den ganzen Brief. Das ist das Evangelium. Hier handelt es sich nicht um die Ausführung des Evangeliums, sondern um das Ausleben des Evangeliums. Und da sollen wir lernen, uns zu freuen. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben. Und dieser Aufgabe nimmt sich Jakobus hier an. Er hat sich also eine schwere Aufgabe gestellt. Er hat sich die Aufgabe gestellt, Christen froh zu machen. Und ich hoffe, Sie werden froh über diese Worte dieses Mannes Gottes. Er war übrigens ein Mann, der sehr viel gebetet hat. Sehr viel. Und ich hoffe, dass wir auch das lernen. Ganz besonders in Kapitel 5 legt er uns dieses nahe, eins der seiner letzten Worte. Das Grußwort freut euch ist ein Wort, das nur aus dem Evangelium stammen kann und nicht aus dem Gesetz. Warum sage ich dieses? Weil es Ausleger gibt, die Jakobus eher in die Reihe der Gesetzlichen stellen möchten, als in die Reihe des Evangeliums. Luther war ein solcher. Leider. Denn er war ein Mann des Evangeliums, der doch wirklich erkannt hatte, worum es im Evangelium ging. Aber er hat hinzugelernt. Und auf jeden Fall hat er das Buch Jakobus in seiner Bibel behalten. Aber vielleicht hätte auch den Paulus noch besser erkennen können. Denn im Grunde ist das Evangelium von Jakobus und das des Paulus dasselbe Evangelium. Und anstatt immer den Jakobus zu rechtfertigen, wie einige Ausleger das tun, sollte man einfach schlicht zeigen, dass es sich um dasselbe handelt. Jakobus ist im Evangelium gewurzelt. Und wenn er das Wort Gesetz gebrauchen wird, dann im Sinne von Wort Gottes. Das hebräische Wort für Gesetz lautet Torah. Aber was ist Torah? Torah ist nicht das deutsche Wort Gesetz. Es ist ein Wort, das für Gesetz gebraucht wird. Bezieht sich auf die 5 Bücher Mose oder auf die 10 Worte Gottes in 2. Mose im Besonderen. Aber es bedeutet nicht im Wesen Gesetz. Und wenn wir andere Worte lesen, zum Beispiel den sehr bekannten Psalm 119, dann merken wir, dass es sich um das Wort Gottes, das, was Gott gesprochen hat, schlechthin handelt. Torah sind die Worte Gottes, die uns zur Weide dienen. Oder, wie Professor Huntemann es zu sagen pflegte, es handelt sich hier um etwas Gesetztes. Sehr gut formuliert. Das Evangelium, sagt der Hebräerschreiber, ist ein Gesetz. Etwas Gesetztes. Es wurde als Gesetz eingeführt. Das heißt, als etwas, das es zu achten gilt, das ernst zu nehmen ist, sagt er schon in Kapitel 2. Gesetz heißt Worte Gottes, die ernst genommen werden sollen. Und so ist auch Evangelium Gesetztes, in den Raum gestelltes wie ein Fels. Übrigens wie ein Fels, der fester ist als die Felsen in dieser Gegend, denn deshalb müssten wir die Seilbahn benutzen. Jakobus spricht vom Wort Gottes und er ist verankert einerseits schon im Alten Testament, aber in dem Sinne, dass er es gebraucht als Schatz, als Reichtum, um das Evangelium zu beleuchten. Aber er kommt vom Evangelium her, vom Glauben an Jesus Christus. So, jetzt sind wir an der Schwelle zum Brief. Das heißt, mit Vers 2 beginnt eigentlich der Brief. Kapitel 1 war das Grußwort. Mit Vers 2 beginnt der Hauptteil des Briefes, der dann bis zu Ende von Kapitel 5 geht. Was ist jetzt das Thema dieses Briefes? Nun, das Anliegen haben wir am Ende von Vers 1, aber nicht das Thema. Das Thema ist angegeben in der Einladung zu dieser Bibelwoche: Hilfen zur Bewährung im Glauben. Und somit ist dieser Brief sehr stark in seinem Anliegen verwandt mit dem Hebräerbrief, der ihm vorangeht. In allen Bibeln, in Luther-Besetzung ebenfalls, ich weiß nicht genau, ich glaube ja. Nur im Jakobusbrief ist das Anliegen oder wird dieses Thema etwas anders auseinandergelegt. Einige Ausleger meinen, dass wir in diesem Brief kein einheitliches Thema haben. Sie finden es sehr schwer, ein Thema zu finden. Und in der Tat ist es keine leichte Aufgabe für irgendeinen Bibelleser, auch nicht für einen Ausleger. Aber dass es sich um Prüfungen handelt, immer wieder, und um den Glauben, das scheint doch der Fall zu sein. Und es scheint, dass das Anliegen des Schreibers ist, seinen Lesern Hilfen an die Hand zu geben, wie sie im Glauben bewährt bleiben können. Bewährung ist ein Wort, das Prüfung voraussetzt. Es gibt keine Bewährung ohne Prüfung. Jakobus schreibt an Menschen, wie schon gesagt, die im Glauben an Jesus Christus stehen. Dieser Glaube nun an Jesus Christus wird immer wieder geprüft. Darum geht es nicht. Das ist die Art Gottes vom Tag unserer Hinwendung zu ihm, bis wir ihn schauen werden. Immer wieder muss dieser Glaube an Jesus geprüft werden. Wie wird dieser Glaube geprüft? Auf zweierlei Art und Weise. Es ist eine Hilfe, wenn man Wahrheiten der Bibel einfach hinstellen kann, das heißt in zusammenfassender Weise. Es gibt sehr viel in der Bibel über Prüfung und so weiter, aber wenn Sie wissen, was eine Prüfung ist, wie sie aussieht, dann kann das schon mal eine Hilfe sein. Alle Prüfungen, scheint mir, können in zwei Gruppen, in zwei Räume, zwei Zimmer geteilt werden. Im einen Zimmer, wenn wir dort hineinkommen, werden wir mit Versuchung zur Sünde geprüft. Gott lässt solche Versuchungen kommen, damit es sich herausstellt, wen wir mehr lieben, ihn oder das, wozu jetzt verlockt wird. Wir sollen geprüft werden, wie wir in unserem Vertrauen zu Jesus Christus stehen. Wir gehen ins andere Zimmer. Und dort werden wir geprüft durch Leiden. Das Leid prüft uns immer wieder. Nun müssen wir Folgendes feststellen. Im Grunde ist zwischen diesen zwei Räumen nur eine Trennwand, keine richtige. Sie können die Trennwand wegnehmen. Denn in jedem Leid geht es oder haben wir eine Versuchung zur Sünde. Alles Leiden, aller Schmerz birgt in sich oder bringt mit sich die Möglichkeit zu sündigen, bitter zu werden, zu hadern und so weiter. Und jede Versuchung zur Sünde ist für den wahrhaft Gläubigen immer ein Leiden, das er durchstehen muss. Wenn man in die Sünde fällt, meint man jetzt Freude zu haben und Erfüllung. Aber im Grunde ist dann Verlust. Aber wenn man sie aussteht, ist es kein nichts Schönes. Es ist ein Leiden. So geht es also immer, so oder so. Das sind zwei verschiedene Methoden. Aber im Grunde haben sie etwas Gemeinsames. Sie sollen unseren Glauben prüfen. Und wir sollen nicht sündigen. Das heißt, wir sollen unserem Herrn die Treue halten. Wir sollen nicht von ihm laufen, ihm nicht aus der Schule laufen. Das ist der Sinn der Prüfung im Glauben oder des Glaubens. Der Christ soll sich bewähren, aber mehr, er soll Frucht tragen. Es soll nicht nur dabei bleiben, dass er als Christ herausgestellt wird. Nein, wenn er nicht Frucht trägt, das heißt, wenn kein naturgemäßes Wachstum vorhanden ist, dann will Jakobus feststellen, dass er nie zu neuem Leben kam. Denn Leben bringt Frucht. Das weiß er. Das heißt, die Prüfung soll auch die Frucht aufweisen. Ist Frucht vorhanden? Das gehört auch dazu. Nicht nur, dass man als Christ herausgestellt wird. Der Gläubige soll seinem Herrn die Treue bewahren und soll seinem Herrn Frucht bringen. Nun noch kurz etwas zur Aufgliederung dieses Briefes. Also das Thema Hilfen zur Bewährung im Glauben. Wie ist der Brief aufzugliedern? Er ist eine Einheit und hat auch eine einheitliche Gliederung. Im ersten Kapitel könnten wir sagen, gibt der Apostel uns Hilfen in allerlei Prüfungen. Dort haben wir eine Übersicht und dort gibt er uns Hilfen in jeder Art von Prüfung. Das ist das Grundsätzliche. Was ist es, das uns helfen kann in der Prüfung? In Kapitel 2 beginnt er nun eine kurze Liste von dem, worin wir im Glaubensleben geprüft werden. Also das sind jetzt spezielle Themen. Kapitel 1, Prüfungen im Allgemeinen, allerlei Prüfungen. Was kann uns immer helfen? Kapitel 2 wird unser Glaube, ja, unsere Liebe zum Herrn geprüft. Da geht es um den Glauben und seine Frucht. Aber wir merken gleich, dass es dabei um die Liebe geht. Die zwei sind ja verwandt. Glaube und Liebe werden auf den Prüfstand gestellt. Kapitel 3 wird das Reden des Gläubigen geprüft. Die Zunge kommt in die Prüfung. Dieses Mal wird sie vom Schreiber geprüft, der ja im Namen unseres Herrn spricht. Das heißt, wir werden in unserem Reden geprüft. Und dann wird uns gezeigt, ob wir in den Prüfungen und Versuchungen standgehalten haben, wie das aussieht. In Kapitel 4 zeigt er uns, was hinter der Zunge steckt, das Herz. Unser Begehren, unsere Verlangen, was die Zunge in Bewegung bringt. Ja? Er geht also etwas tiefer. Die Verlangen, die Begehren des Gläubigen kommen in die Prüfung in Kapitel 4. Und in Kapitel 5 spricht er dann wieder etwas allgemeiner, obwohl er eine Reihe von Situationen da nennt. Es geht da um Geduld und Ausharren der Gläubigen. Geduld und Ausharren der Gläubigen. Ist der Brief also ohne Plan? Stimmt es, wie einige Ausleger behaupten, wir haben hier einfach eine Reihe von Kurzpredigten, die allerdings sehr ernst sind, aber keinen einheitlichen Plan haben? Nein, ich staune über den Plan des Jakobus. Kapitel 1 ist typisch für einen guten Redner. Nicht jeder Redner ist gut und ich zähle mich nicht zu solchen. Aber eigentlich ist es eine gute Sache, wenn jemand, der Vorlesungen hält, beziehungsweise eine ausführliche Rede hält, dass er zunächst einmal einen Überblick gibt. Das muss nicht immer sein, aber es soll eine sehr gute Sache sein, sagt man. Das tut Jakobus. In Kapitel 1 haben wir die große Übersicht. In Kapitel 2 kommt die Hauptsache im Christenleben zur Sprache. Der Glaube und die Liebe. Der Glaube ist der Schlüssel zum Christenleben und das Tragende. Da fängt's an. So werden wir Christen, so bleiben wir Christen. Vielen Dank für das Einleitungswort. Das macht Paulus deutlich in Römer 1. Der Glaube ist von Anfang bis Ende aus Glauben zum Glauben. Schlüssel und das Tragende. Aber die Substanz ist die Liebe. Der Glaube führt zur Liebe und die Liebe führt zu größerem Vertrauen. Und diese zwei gehen Hand in Hand wie zwei Eheleute. Und sie sind die Hauptsache im Christenleben. Die zwei müssen intakt bleiben, wenn sie Christ sein wollen. Wenn sie fehlen, sind sie kein Christ. Sie können schwach sein, aber wenn sie sie immer noch haben, sind sie Christ. Wenn sie wenig Liebe und wenig Glauben haben, sind sie schwacher Christ, aber sie sind Christ. Fehlt es aber an diesen Zweien, sind sie nicht ein Jesus-Liebender, dann sind sie kein Christ. Und glauben sie nicht wirklich, vertrauen sie nicht auf den Herrn Jesus Christus, sind sie kein Christ. Obwohl sie getauft sind oder was immer noch anderes an Riten mitgemacht haben oder sich dazu irgendwie gesellt haben oder gesellt wurden. Aber wenn Liebe und Glauben intakt sind, dann sind sie von der Schrift her dabei. Kapitel 3 wird das Hauptproblem des Christen besprochen. Sie sehen wieder, wie Jakobus das Wichtigste bespricht. In Kapitel 2 das Wichtigste überhaupt, dass das Christsein ausmacht. In Kapitel 3 das Hauptproblem, nicht nur des Christen übrigens, sondern aller Menschen. Und deshalb wird von Jesus gesagt, wenn es heißt, dass er vollkommen war, er hat mit seinem Mund nie gesündigt. Ja, dann weiß man, dass er nie gesündigt hat. Denn wer mit seiner Zunge nie sündigt, das ist klar, der kann alle anderen Glieder beherrschen. Denn dies ist das schwierigste Glied zu beherrschen. Kann man hier Sieger sein, dann ist klar, er ist vollkommen. Jesus wird als vollkommener Mensch hingestellt am Beispiel seiner Zunge. Das ist die schwierigste Stelle bei jedem Menschen. Das Hauptproblem aller Menschen, auch der Christen, wird hier besprochen. Gott sei Dank, Jakobus hat uns hier eine Hilfe gegeben. Hilfen zur Bewährung Glauben. Aber in Kapitel 4 wird das Herz angesprochen. Das heißt, der innere Mensch. Es wird ins Herz hineingeleuchtet. Was bringt denn dieses Zünglein an der Waage? Was bringt denn dieses Zünglein in Bewegung? Es ist der Geist des Menschen, seine Seele, sein innerer Mensch. Und dann, Kapitel 5, wird der Blick des Christen ausgeweitet. Wir werden hier zeitlich erweitert in unserem Blickfeld. Wir sehen auf die Wiederkunft unseres Herrn, das heißt, die lange Sicht wird uns geschenkt. Es gilt, sich also zu bewähren. Und räumlich bleiben wir nicht bei uns selbst und unseren Problemchen stehen, sondern die ganze Gemeinde kommt ins Blickfeld, der Bruder, die Schwester, seine Probleme, seine Schwierigkeiten. Ja, selbst die Abirrenden am Rande der Gemeinde kommen ins Gespräch. Und dann, was die Möglichkeiten betrifft, wird der Blick auch erweitert. Welche Möglichkeit uns gegeben wird im Gebet, das heißt, wenn wir unseren Herrn ansprechen. Das heißt, Jakobus liegt daran, dass Gott zu Wort kommt in unserem Leben, aber dass auch wir zu Wort kommen in seiner Gegenwart. So, jetzt sind wir fertig für Vers 2. Vers 2 bis 27 ist also der erste Teil, Hilfen in allerlei Prüfungen. Die Verse 2 bis 4 sind eine Einheit in diesem Abschnitt. In dieser ersten Einheit zeigt Jakobus uns das rechte Verhalten in Prüfungen. Er hat gesagt, freut euch. Wie verhält nun ein Christ, der so gegrüßt wurde? Wie verhält er sich in allerlei Prüfungen, egal in welcher? Und ich glaube, ich kann mit ziemlicher Gewissheit und Sicherheit sagen, dass ich heute Morgen zu geprüften Leuten spreche. Wenn sie nicht in einer Prüfung stehen oder kürzlich eine hatten, dann sind sie vielleicht krank im Glauben oder vielleicht auch kein Christ, aber dann hoffe ich, dass sie bald einer werden. Erste Frage, Vers 2. Was ist die erste Aufgabe, wenn ich geprüft werde? Wir haben hier drei Aufgaben. Vers 2 die erste, Vers 3 die dritte, die zweite, Vers 4 die dritte. Was ist die erste Aufgabe in einer Prüfung, egal wie sie aussieht? Achtet es für gänzliche Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedene oder mancherlei Versuchungsproben geratet. So gerät man dann so einfach in eine Prüfung. Man schlittert so einfach rein, ja? Nein, Jakobus ist sehr freundlich und gnädig und er zeigt uns oder er gebraucht unsere Sprache. Jede Prüfung ist für uns, glaube ich, ich kann das sagen, immer eine Überraschung. Scheinbar sind wir nie so richtig vorbereitet. Und das bestürzt uns immer wieder. Ja, hätte ich das doch gewusst, ich hätte mich vorbereiten können. Ja? Nun, der Hebräerschreiber sagt, wir können uns schon vorbereiten, zum Thron der Gnade geben und dann uns Gnade erbeten auf die Zeit, wenn sie notwendig sein wird. Aber dennoch wird sie eine Überraschung sein. So wie das Kommen des Herrn. Sie können noch so vorbereitet sein. Aber wenn er da ist, wird es eine Überraschung sein. Aber wir sind dann vorbereitet, ja. Der Tod ist eine Überraschung, aber wir können vorbereitet sein. Und jede Prüfung ist irgendwie eine Überraschung. Und es scheint, wie wenn sie von ungefähr käme. Aber nein, Paulus sagt, Römer 8, Vers 28, alles hat einen Plan. Und alles ist Führung. Und wenn wir auch beten im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, dann heißt das nicht, dass Gott uns nicht versucht werden lässt, sondern wir sollen beten, dass wir nicht so in Versuchung geführt werden. Das heißt, deshalb, weil wir ihn nicht ernst genommen hatten. Denn das sollten wir uns sagen lassen, Brüder und Schwestern. Wenn wir mit der Sünde spielen oder geneigt sind zu spielen, dann kann der Herr einmal ganz bewusst uns in eine Versuchung kommen lassen, damit wir merken, wie ernst es sich damit ist, handelt. Welch eine ernste Angelegenheit das ist. Damit wir mal wirklich auf die Nase fallen. Ja? Nicht, dass er uns versucht, das macht Jakobus klar. Aber wir wollen nicht als Strafe in Versuchung geführt werden. Das möge der Herr vermeiden. Aber er lässt uns in Prüfungen kommen. Und dann sagt Jakobus, sind diese Prüfungen, diese Versuchungsproben vielfarbig, so dem Griechischen entsprechend, mehrfarbig, verschieden, ganz anders immer wieder. Und oft schillern sie auch, ja, wie die Farben. Sie sind wirklich Verlockungen, sagt er im Kapitel, im selben Kapitel noch. Wir sollen es dann, auch dann, wenn es vielerlei Prüfungen sind und auch wenn sie wie Farben schillern, sollen wir widerstehen und es als Freude achten, wenn das so ist. Und gänzlich Freude. Passen Sie auf, dass Sie hier eine gute Übersetzung haben. Das heißt, nur Freude, gänzlich Freude, ganz Freude. Das heißt, Gottes Absicht mit der Prüfung ist nur Gutes. Das will gelernt werden im Leben, zu erkennen, dass Gott nur gut ist. Und es ist nur der Feind Gottes, der uns das versucht einzubilden, dass Gott nicht gut wäre. Jakobus sagt, in jeder Schwierigkeit des Lebens können wir wissen, dies dient zum Guten. Nicht, dass die Prüfung selbst ein Anlass zur Freude wäre. Nicht so, das sagt er nicht. Die Freude mag jetzt nicht da sein, sie dünkt uns nicht, Freude zu sein. Das erwartet die Schrift nicht, dass wir nie weinen, dass wir nie feststellen, dass wir Schmerzen haben, dass wir nie stöhnen oder seufzen sollten. Das erwartet die Schrift nicht. Sie erwartet, dass wir nicht bei diesem Leid stehen bleiben, sondern dass wir die Augen aufheben, wie zu den Bergen, die da Veranlassung sind, etwas höher zu schauen, ja, wenn wir weiterkommen wollen. Der Flachländer, der braucht nicht in die Höhe zu schauen. Der kann einfach weiter schlendern und stolpert nicht so schnell. Aber der in den Bergen wohnt, der muss aufpassen. Ja. Und diese Schwierigkeiten sind wie Stolpersteine, die uns aber in die Höhe führen sollen. Also, sie sind Anlass zur Freude. Und die Freude kann erst später kommen. Sie lässt manchmal auf sich warten. Achtet es. Ein interessantes Wort im Grundtext. Dasselbe Wort wird gebraucht für Menschen, die in Führungspositionen stehen. Und da fragen Sie sich, was ist da überhaupt für eine Verwandtschaft? Nun, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe, Sie wissen, wie das ist, man fragt dann die klugen Leute. Ja. Und die wussten es auch offenbar nicht. Denn in keinem Lexikon, das ich fand, das ich habe, wo ich nachschaute, wird mir die Verwandtschaft zwischen diesen zwei Bedeutungen dieses einen griechischen Wortes gesagt. Es wird nur festgehalten, dasselbe Wort bedeutet einmal Führer und einmal achten. Und dann habe ich gerätselt und gerätselt. Was ist das, wie kommt es, dass ein und dasselbe Wort so und so gebraucht wird? Nehmen wir das deutsche Wort Anlage. Ich mache manchmal mit meinen Hörern eine kleine Probe oder ein Experiment. Und sie sollen innehalten. Und das erste Wort, ich sage das Wort nicht, aber der erste Gedanke, der ihnen kommt bei diesem Wort, den sollen sie festhalten. Und dann sage ich das Wort Anlage. Und nach einer Weile sind sie dann dran. Und es kommen natürlich viele Antworten. Aber in allen diesen Antworten ist eine Kontinuität, etwas Gemeinsames. Beim Wort Anlage ist es verständlich. Etwas wird angelegt oder ist angelegt worden. Und das kann so oder so aussehen. Aber bei diesem Wort, was ist da das Gemeinsame? Nun, mir scheint Folgendes. Jemand, der in der Führung steht, der sagt oder der hat das Sagen, der bestimmt. Er leitet an, er gibt die Richtung an, er bestimmt also. Und das ist es, was wir tun sollen in der Versuchung. Wir sind aufgerufen worden, zu bestimmen, zu entscheiden, wo wird es jetzt lang gehen. Wir sollen also nicht als Hilflose einfach dastehen, wie Geknechtete. Nein, wir sind Freier, wir werden aufgerufen zu handeln. Und da ruft uns Gott zu und sagt, jetzt bestimme einmal, wie es aussehen soll in deiner Prüfung. Und Jakobus sagt, bestimme, dass es Freude sein wird. Du bist auf dem Weg zur Freude. Achte es, das heißt, schlage jetzt den Weg ein, der von dieser Schwierigkeit zu dem Glück führen wird. Es gibt nämlich andere Wege, die man einschlagen kann. Achtet es. Bestimmt. Nicht nur tut als ob, wie menschliche Psychologie, ja, die manchmal weder menschlich noch psychologisch ist, aber göttliche Psychologie ist echt. Nun, wir gehen weiter. Die zweite Aufgabe. Zur Kenntnis nehmend, dass das Prüfen eures Glaubens, Ausdauer bewirkt. Im Grundtext haben wir hier das Partizip und im Deutschen sollte man diese Form möglichst vermeiden. Im Englischen und im Griechischen gebraucht man solche, im Deutschen können wir sie die Endwörter nennen, glaubend, laufend, lesend und so weiter, springend. Wir vermeiden solche Wörter, wenn es möglich ist im Deutschen. Aber hier scheint mir, ist es nicht möglich. Und dann macht man eine Konzession und verwendet man diese Form. Die meisten Übersetzer aber, glaube ich, vermeiden es und haben dadurch, scheint mir, einen gekürzten Text. Denn wenigstens zweierlei wird hier gesagt. Erstens, ein Befehl wird uns gegeben. Nehmt zur Kenntnis, denn Vers 3 ist die Fortsetzung des Satzes, der mit Vers 2 begann. Ein Satz. Und Vers 2 war ein Befehl. Das heißt, Vers 3 setzt den Befehlsgedanken fort. Vers 3 ist also eine zweite Aufgabe des Christen. Nehmt zur Kenntnis, wisst dieses, lasst euch das sagen, dass das Prüfen eures Glaubens Ausdauer bewirkt, immer. Immer das Prüfen eures Glaubens? Ja, wenn sie aus der Schule liefen, dann wurden sie nicht geprüft. Also sind sie, Vers 2, umgangen. Wenn sie von der Prüfung davonlaufen, dann sind sie nicht geprüft worden. Wenn sie in der Versuchung zur Sünde auf die Nase gefallen sind, dann sind sie eigentlich nicht geprüft worden. Ja, sie sagen, ich bin geprüft worden, ich bin aber durchgefallen. Ja, das stimmt. Aber sie sind noch nicht so richtig geprüft worden. Und wenn es der Glaube ist, ja, dann sind sie Christ. Und wenn der Glaube geprüft wird und sie sind wirklich geprüft worden und sie sind da drin gewesen, dann wird das immer Ausdauer bewirken. Aber wenn es sich herausgestellt hat in der Prüfung, dass sie keinen Glauben hatten, dann wurde kein Glaube geprüft. Es wurde nur herausgestellt, dass sie keinen Glauben hatten. Und dann waren sie kein Christ. Und viele, viele Prüfungen von sogenannten Christen sind dadurch oder sind dazu bestimmt, um die Schar der Christen zu sieben. Und zu zeigen, wer eigentlich von den Unsrigen ist, wie Johannes das sagt. Aber die echte Prüfung des Glaubens bewirkt in der Tat Ausdauer. Jakobus weiß, was er sagt. Und wir sollen das wissen, wir sollen das zur Kenntnis nehmen. Zweitens, was wird mit diesem ersten Wort gesagt? Mit diesem ersten Wort wird gesagt, dass das der Grund ist für Vers 2. Warum sollen wir es für Freude halten? Weil das Ziel der Prüfung ein gutes Ziel ist. Und ich darf jetzt schon ein wenig darüber froh werden, in aller Traurigkeit, dass der Sinn dieser Situation ein guter Sinn ist. Das tröstet schon. Die echte Freude kommt dann allerdings später. Und jetzt die dritte Aufgabe, lasst aber die Ausdauer ein vollkommenes Werk haben. Im Grunde ist es ja nicht die Ausdauer, die das Werk tut, sondern der Herr. Aber wir sollen ihn wirken lassen. Ja? Lasst also den Herrn in der Ausdauer ein vollkommenes Werk tun. So könnten wir lesen. Damit ihr vollkommen und ganz seid, es euch an nichts mangle. Interessant. Was ist eine Prüfung? Eine Prüfung ist doch eine Situation, in der ich meine, mir fehlt etwas. Nicht wahr? Und jetzt sagt der Apostel, Jakobus gilt als Apostel, jetzt sagt er, wenn ihr es an etwas fehlen lasst, dann wird es euch an nichts mangeln. Das ist doch Paradox, Widerspruch. Lassen Sie mich das etwas erklären. Sie kommen in einer Versuchung zur Sünde. Zum Beispiel für die Männer ist es manchmal eine Versuchung, zu Geld zu kommen auf nicht legitimen Wege. Jetzt ist das eine Versuchung. Hier wäre eine Möglichkeit, nicht wahr? Bei der Steuer, bei dem Formular ausfüllen, etwas andere Angaben, ja, das geht, ja, das darf man schon tun. Und die Leute wissen sowieso, dass immer betrogen wird, also und so weiter. Und dann haben sie etwas mehr auf dem Konto. Ja. Eine Versuchung. Eine Prüfung. Was geschieht? Wenn sie in dieser Prüfung standhalten, haben sie weniger Geld. Stimmt das? Wenn es eine Fleischeslust ist, weniger Erfüllung. Ja, und wir Christen, wir müssen immer den Kürzeren ziehen. Ja? Eine freudelose Angelegenheit. Was? Das macht ihr nicht und das macht nicht und so. Ja? Wir gelten als die, die wenig haben. Und das ist in jedem Fall so. Ist es Leiden? Sind wir im anderen Zimmer, wo wir leiden müssen? Ist das auch eine Prüfung? Und wir stellen fest, uns fehlt Gesundheit. Also mir fehlt etwas. Was ist Prüfung? Es ist mir aufgegangen, dass Prüfung der Austausch, das Austauschen von Werten ist. Ich verliere einen Wert, ich verzichte auf etwas, das für mich wertvoll zu sein schien. Etwas Irdisches könnte rechtmäßig sein. Aber der Herr nimmt es mir, meine Gesundheit, mein Kind, mein Auto, was immer es ist, ein Unfall, dies oder das. Mir wird etwas genommen, ich mangle also etwas. Ich muss verzichten. Warum? Damit anstelle davon höhere Werte gegeben werden. Und da sagt der Apostel an der Stelle, damit es schlussendlich bei allem Abgeben, 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 bis es zum Leben kommt. Ich muss bereit sein, alles dran zu geben. Alles. Das muss die grundsätzliche Einstellung eines Christen sein. Ich bin ein Gestorbener. Ich bin ein Toter auf Urlaub, wie jemand das gesagt hat. Also, wem das einmal klar geworden ist, der kann ja abgeben. Wer einmal alles grundsätzlich abgegeben hatte, der kann dann abgeben. Warum? Damit dann anstelle davon ewige Werte gegeben werden. Und wenn es dann immer wieder so weit kommt, dass ich abgebe, dann sagt der Jakobus, kann es so weit kommen, dass mir es an geistlichen Werten überhaupt nicht mangelt. Was ist dieser geistliche Wert? Die Christusähnlichkeit. Römer Kapitel 8. Alles, die ganze Konstellation unseres Lebens, dient dazu, Jesus Christus ähnlich zu werden. Warum? Weil das immer bei der Schöpfung von Adam und Eva Gottes Ziel war mit den Menschen, ein Ebenbild zu haben. Und das wird wieder aufgegriffen in Christus in der Erlösung. Dass der Sinn unseres Lebens, der Sinn unseres Hierseins ist, dass wir Gott ähnlich werden über Jesus, den Mittler. Und wir sollen also Stück für Stück an Tugenden, so sagt es Petrus in 2. Petrus 1, zunehmen, damit wir immer mehr Jesus ähnlicher werden. In Vers 5 beginnt er einen neuen Teil in dieser Gliederung, immer noch derselbe Abschnitt, Kapitel 1, aber wir haben da einen neuen Unterteil. Da sagt er, wenn es jemandem an Weisheit fehlt, es mangelt an Weisheit. Aha. Wir müssen nicht Angekommene sein. Jakobus sagt, bis uns nichts mangelt, wird uns immer wieder etwas mangeln. Unter anderem Weisheit. Aber mehr darüber vielleicht morgen früh. Ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn ich noch die Verse 5 bis 12 besprechen wollte. Aber lassen wir die übrigen Verse. Ich habe jetzt heute Morgen eine Einleitung gegeben zum Brief. Wir haben etwas Grundsätzliches besprochen, auch über die Prüfung selbst. Und dann wollen wir morgen früh Fortsetzung machen mit dem Rest von Kapitel 1. Und ich glaube, so sollten wir durchkommen. Vielen Dank. Neigen wir das Haupt zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nur gute Absichten mit uns hast. Und dass wir uns dessen gewiss sein dürfen, dass alles, das du uns ins Leben schickst, das Ziel hat, uns wirklich froh zu machen über dich. Und Herr, ich bitte dich, wenn du uns die irdischen Anlässe zur Freude nimmst, dass wir es lernen könnten, wirklich froh zu werden über dich. Amen.